Also, liebe Geschwister hier in der Kirche und auch draußen an den Telefonen und an den Computern, ich grüße Sie alle recht herzlich zu dieser fünften Bibelstunde zum Buch Titus. Ich freue mich, dass wir heute im Wort Gottes weitermachen können und wir wollen versuchen, heute Kapitel 2 einen Anfang zu machen mit das zweite Kapitel. Erst wollen wir das mal lesen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 15. Und Gretchen, möchtest du das tun hier? Ja, bitte.
Titus, Kapitel 2.
Das Zusammenleben in der Gemeinde. Du aber rede, wie es geziemt, nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrlichkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten.
Ja, danke, Greti. Und ich möchte heute Abend, wie auch beim ersten Kapitel, wieder beginnen mit einer Andacht. Wir haben so drei Kapitel in Titus und das erste Mal, es dauert so eine Zeit, es ist ganz viel drin, hè, worüber wir reden können. Aber ich möchte beginnen mit einer Andacht und diese Andacht besteht nur aus zwei Wörtern. Ja, das hört ihr gut. Das sind nur zwei Wörter aus dem Vers 10 dieses zweiten Kapitels im Titusbuch. Seht mal, da heißt es, unser Heiland. Unser Heiland. Darüber geht es heute Abend. Aber werden wir erst stellen, erst werden wir beten. Lieber Herr und Heiland, wenn wir jetzt über diese beiden Worte nachdenken, so wollen wir dich bitten, dass du die Bedeutung dieser Worte uns erschließen wollest in dieser Andacht. Dass das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen, dass wir das mitnehmen können aus dieser Andacht und aus alle Bibelstunden. Dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung. Und daarom wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, hier und zu Hause. Amen. Unser Heiland. Gestatte mir zwei Vorbemerkungen, bevor ich diese beiden Worte auslege. Die Frage ist natürlich, warum eine ganze Bibelstunde darüber, unser Heiland. nur die zwei Wörter. Also, das ist eine Anrede, die gebraucht hier der Apostel Paulus vereinnahmend mit dem Titus, an denen er diesen Brief schreibt. Unser Heiland. Das ist, wie ich sag mal, im innersten Kreis der vielleicht begnadigsten Männer Titus und Paulus, Jesus Christus tituliert wurde, angeredet wurde als unser Heiland. Weißt du, eine Anrede sagt manchmal sehr viel über die Nähe zu jemandem aus. Ich gebe jetzt ein ganz banales Beispiel. Ich war vor einigen Wochen in Deutschland bei einem Kollege, habe ich besucht. Und er erzählte mir, heute Morgen bin ich 4-mal unterschiedlich angeredet worden. Ich habe im Oktober Dienst unten in Bayern, in Süddeutschland. Und da rief mich die Sekretärin des dortigen Kirchenvorstehers an und die sagte, sehr geehrter Herr Pfarrer, wir freuen uns, sehr geehrter Herr Pfarrer, sie kennt ihn nicht persönlich, aber die Wertschätzung, die war da zu hören. Sie sprach von seinen Predigten, also das war die eine Anrede. Ah, Deutschland, hè? Da war eine gewisse Distanz, man ist nicht so schnell per Du. War sehr dienstlich, aber sehr freundlich auch, weil sie ihm zugetan war. Gut, er wird sein Telefonat fertig, da kommt seine Tochter mit dem Schulzeugnis des Hauses und ruft, Papa, Papa, ich habe das Zeugnis bekommen. Ganz andere Anrede, die steht ganz anders zu ihm. Und dann, im nächsten Moment, ruft seine Frau ihn an. Die wollte was von ihm. Er sollte was erledigen. Und dazu spricht sie ihm ein bisschen net an, das kennt ihr vielleicht zu Hause. Sie sagt, Liebling, ja, dan moest er schon, sie will etwas von mir. Das ist eine andere Anrede. Danach wiederum hat er telefoniert mit dem Verwalter, Bauherr seiner Kirche, der hat ihm einfach mit Paul angesprochen. Und so könntest du, denke ich, das auch aus deinem eigenen Bereich genau sagen, wie du unterschiedlich angeredet wirst. Das sagt etwas über die Nähe, über das ganz persönliche Verhältnis, was man zueinander hat. Und ist das eine nicht schlechter als das andere, aber eine Anrede sagt sehr viel. Und wenn, jetzt komme ich auf unsere Anrede hier, wenn Paulus von unserem Heiland spricht, unserem, also Titus noch mit dazu nimmt, ist etwas ganz Intimes, etwas ganz Besonderes. Er sagt nicht, lieber Gott, das ist keine falsche Anrede übrigens, sagt auch nicht Vater, sagt nicht Jesus, er sagt, unser Heiland. Das ist das Erste, was ich so als Vorbemerkung sagen möchte, bevor ich zu der Andacht eigentlich komme. Die zweite Vorbemerkung ist, das Wort Heiland, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, hè, heute. So sprechen wir heute nicht oft mehr über Jesus als unser Heiland. Ich weiß nicht, wie das in Ihre Familien- und Bekanntenkreis so geht, aber ich höre das nicht mehr so oft, Heiland. Aber du kennst es schon, hè? Gut. Aber es ist etwas ganz Wichtiges. Da steckt eine Menge Bibelinhalt hinter. Das griechische Wort für Heiland, ich habe das auf dem Papierchen gesetzt, das heißt Retter, Soter, aber eben auch Heiland. Soter meint Retter, aber auch Heiland. Wenn Sie zum Beispiel die Zürcher Bibel lesen, dann wird Soter immer als Retter übersetzt. In der Lutherbibel immer als Heiland. Und dieses Heiland hat sehr stark dieses Heilmachende. Heilmachen. Heilen. Natürlich ist auch retten etwas sehr Positives, aber dieses Heilmachen, beim Retten denkt man ja eher so an, man rettet jemand aus dem Sturzfluss. Ich weiß nicht, ob die auch noch eine Zeitung leist, aber in meiner Zeitung gestern da habe ich die Erinnerung gefunden an vor 20 Jahren, vielleicht weißt du noch, als Oberösterreich ins Wasser verschwand. Und viele Helfer haben damals ihr Leben riskiert, um Landsleute, die von dem Fluss eingeschlossen waren, zu retten. Na klar, das ist bei Jesus gar keine Frage. Ja, er ist der Retter. Rettet uns aus dem Tod. Aber er macht auch etwas heil. Das ist so etwas, ich sag mal, etwas ganz Warmes. Ganz fast schon Zärtliches. Ich erinnere mich, meine Professor in Kampen des Neuen Testaments, ich habe schon über ihn erzählt in diese Abenden, Jacob van Bruggen, der bekannt seine predigte immer mit Gemeinde unseres Heilandes. Das war ganz typisch Professor Jacob van Bruggen. Gemeinde, liebe Gemeinde unseres Heilandes. Er is der Heiland. Dat is een ganz besondere titel. Heiland. Er macht ons heil. En dat zet natuurlijk voraus, en daar kom ik nogmaals wieder drauf, später in deze Bibelstunden. Wenn jemand heil gemacht wird, dan is er krank. Wenn een heiland nötig is, dan is irgendwo etwas erkrankt. En dat is genau das Problem dieser Welt. Dass die Menschen an Sünde erkrankt sind. Dass sie auf der Sünde, nicht auf Covid, nicht auf Krebs, nicht auf AIDS in den Tod gehen, sondern auf ihrer Sünde. Und für diese Sünde, die tödlich ist, ist der Heiland da. Gut, ich habe diese beiden Dinge mal vorweggeschickt und komme jetzt zur eigentlichen Auslegung. Unser Heiland. Der Heiland wirkt heilsam. Das ist das Erste. Er wirkt heilsam. Ja, ist eigentlich eine Banalität, hä? Aber das wird in diesem zweiten Kapitel des Buches deutlich gemacht, dass er heilsam wirkt. Und da habe ich drei Punkte mitgebracht. Nämlich, er ist heilsam wirkend durch das Wort. Heilsam wirkend durch die Lehre und heilsam wirkend durch die Gnade. Ah, du hast ein Papier. Ja, ich möchte schon denken, du brauchst ein Papier, aber es ist schon da. Also eins, er wirkt heel heilsam. Erstens durch das heilsame Wort. Das sind die Versen 7 bis 8. Da heißt es, lieber Titus, dich selbst aber mache dich zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligem Wort. Titus soll heilsame Worte sprechen. Da fragt man sich, wie will man dann ein heilsames Wort sprechen? Ich kann zerstörerische, haaserfüllte Worte sprechen. Aber wie spreche ich denn ein heilsames Wort, indem ich vom Heiland spreche? Ich muss sagen, das wird mir auch immer wieder gefragt. Du bist ein missionarischer Pfarrer. Also, Brüder und Schwestern fragen dann immer van, wie kann ich denn anderen Leuten vom Glauben erzählen? Und die erwarten dann so ein bisschen von mir irgendwie die 2, 3 Supersätze, mit denen man ganz überzeugend wirkt. So ein bisschen wie so ein Verkaufsprofi. Ich habe das in die letzten Wochen erfahren. Auf der Suche nach einem neuen Wagen. Ja, wie geht das dann? So'n Verkaufsprofi, die so'n Auto überbringen soll und darin so'n bisschen so'n Narrativ von dem Werbemanager an der Hand bekommt. Und dann kommt irgendwann die knackige Formulierung, wo man so den Kaufinteressenten packen kann. Bei mir hat er dann gesagt, du musst ein Automat kaufen. Du bist ein Senior. Du brauchst ein Automat. Ja, Ich muss ehrlich sagen, solche Dinge, solche Wörter habe ich nicht. Und ich warne auch davor. Wenn das irgendwie in Gemeinden oder Gemeinschaften gelehrt wird, das und das und das müsst ihr sagen. Ich sage immer wieder, Leute, redet mit den Menschen über das, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr Jesus erklären wollt, dann braucht ihr keine geschliffene Lehre. Ich komme gleich noch auf die Bedeutung der Lehre, die ist wichtig, aber redet von dem, was Jesus selber gesagt hat. Redet zum Beispiel von den Ich Bin-Wörter. Viele in Johannes, im vierten Evangelium, Ich Bin. Wenn ihr Menschen Jesus erklären wollt, wenn ihr erzählen wollt von dem, was unser Heiland getan hat, dann sag, was er selber gesagt hat. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, der bringt viel Frucht. Das ist das ganz Positive. Ich bin der Weinstock. Ich bin auch die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wie oft habe ich das nicht in einer Trostrede beim Begräbnis auch ausgesprochen, dass er das gesagt hat. Ich bin der Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Keine Angst, kein Zweifel. Er wird selig. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben einsetzt für die Schafe. All diese Dinge, ich kann weitergehen, all diese Dinge, die Jesus selber sagt. Und, weißt du, das habe ich die letzten Jahre so erfahren, auch mit meiner Mutter, wenn ich da auf Besuch kam, im Pflegeheim, das kann man bis im Pflegeheim erzählen. Da kommt man nicht viel weiter mit die abstrakte Terminologie von Rechtfertigung und Erlösung und so weiter. Aber der Herr ist meine Hirte. Ich bin das lebende Brot, lebendige Brot. Alle diese Dinge, da steckt wirklich das Heil drin. Nicht in wie es genau gesagt wird von Titus, sondern was der Inhalt ist. Nämlich das Wort selber. Jesus ist das Wort in der Bijbel, in der Bibel. Wenn wir Jesus, die der Heiland ist, in unsere Worte hineinpacken, das heißt, wenn wir biblisch sprechen, dann wird der Heiland durch unsere Rede transportiert. Das hört sich vielleicht ein bisschen schwierig an, aber das ist genau hier vorausgesetzt. Wenn Paulus spricht vom heilsamen Wort und in den Gesamtzusammenhang von Titus 2 vom Heiland. Wenn wir heilsam sprechen wollen, werden wir nicht nur in einer schönen Tonlage sprechen, sondern wir werden eben sprechen vom Wort selber, das eben Jesus Christus ist. Dann werden wir die Menschen heilsam begegnen. Was wollen wir einer verlorenen Menschheit? Was wollen wir sündige Menschen? Was wollen wir betrübte und mühselige denn anders auch sagen als Jesus Christus? Er ist das heilsame Wort. Also der Heiland, erster Punkt, wird heilsam durch das heilsame Wort. Ein zweites, die heilsame Lehre. Kapitel 2, Vers 1. Du aber rede, wie es sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Am Anfang, Vers 1. Also auch die Lehre ist heilsam. Sag mal, was ist denn der Unterschied zwischen der Lehre und dem Wort? Ich sag mal so, das Wort ist der Bestand der Bibel, also die 66 Bücher, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Das ist das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. Und ich habe eben gesagt, ist ganz wichtig, dass wir eben auch, wenn wir Menschen begegnen, mit diesem geschriebenen Wort Gottes Menschen begegnen, wirklich davon reden, dann ist das heilsam. Das Wort als solches ist heilsam. Aber eben auch die Lehre. Paulus die schreibt immer über die Lehre, die gesunde Lehre. Denn die Bibel allein, wenn ich sie nehme, ja, dann habe ich sie als Ganzes, aber damit habe ich ja natürlich noch nicht die Dinge als Ganzes verstanden. Das ist die Aufgabe der Lehre. Sag mal, der Theologie. Ein Beispiel. Wenn ich sage, ich will etwas wissen über die Taufe, Beispiel, Taufe, dann kann ich die Bibel nehmen, aber da finde ich eben nicht so wie im Strafgesetzbuch 3 Kapitel, wo alles umfassend über die Taufe gesagt wird. Sondern es gibt viele Stellen, die zien direkt zur Taufe, aber es gibt auch indirekte Stellen zur Taufe. Het war aus der Bundestheologie, dass Gott einen Bund hat mit Erwachsenen und ihre Kinder, zum Beispiel. Das gehört auch dazu. Und auch aus den Beschneidungsgeschichten. Die Taufe als die Beschneidung Christi. All diese Dinge, die man berücksichtigen muss. Und da muss ich in so einer gesamten Zusammenschau der Bibel die Lehre zusammenfassen. Aus dem, was die Bibel gesagt hatte. Also die Lehre gründet immer, ich meine die gesunde Lehre. Ich komme gleich zur falschen Lehre. Aber die gesunde Lehre gründet immer in der Bibel. Das ist das Bekenntnis. Aber es ist natürlich größer, umfassender, als ein paar Texten aus der Bibel. Sekten haben eine ganze Menge Texten. Aber die Kirche hat die Bibel, hat die Lehre, die ganze Lehre. Und Predigt ist auch letztlich Lehre. Auch diese Bibelstunde ist natürlich Lehre. Und sie forscht in der Bibel. Und wenn sie dat tut, wird auch die Lehre heilsam sein. Also, das Wort Gottes, das ist das Große, das Absolute, das ist das Ewige. Aber die Lehre, also die ausgelegte, die verkündigte Lehre der Bibel, die wir bekennen, die ist ebenfalls heilsam. Wenn sie am Wort Gottes bleibt. Das ist immer Kriterium. Und dazu wird Titus aufgerufen, dass er genau diese heilsame Lehre bringt. Und diese heilsame Lehre wird immer wieder einem im Mittelpunkt haben. Jesus Christus. Das ist so ein Kennzeichen für euch als Brüder und Schwester in der Gemeinde. Wenn ihr gucken wollt, ist das, was hier so gepredigt und geleerd wird, ist das die wahre Lehre. So müsst ihr einfach immer nur gucken, macht sie Jesus groß. Luther nennt das das Predigtkriterium, ob sie den Christum treibt. So sagt er. Das ist das einzige Kriterium. Weil der Heiland, der muss groß gemacht werden. Wo der verschwiegen wird, und es gibt auch solche Lehren, es gibt auch solche Predigten, wenn Christus verschwiegen wird, ja, das ist, um das medizinisch, pharmazeutisch zu sagen, da ist kein Wirkstoff im Medikament. Lehre, die wirklich heilsam ist, hat immer Jesus zur Miete und fußt im Wort, das unser Herr Jesus selbst ist. Und das wird auch deutlich an dem Wort heilsam. Wie es hier dann in Vers 1 heißt, Soter. Heißt der Heiland. Und heilsam ist Soterios. Das ist das Adjektiv. Das ist diese Verbindung, die dort besteht. So zu sagen, wenn ich heilsame Lehre bringe, dann werde ich vom Heiland sprechen. Dann macht es gesund. Deshalb, wenn ich jetzt das Wort Retter hier übersetzt hätte, dann wäre dieser Zusammenhang gar nicht gekommen, hè? Wie es im griechischen Urtext letztlich gegeben ist. Ich kann einfach sagen, dass heilsame Lehre, Soterios Lehre, immer mit dem Soter zu tun hat. Das ist eine ganz enge Verbindung, ganz, ganz wichtig. Unser Heiland wirkt heilsam durch die Lehre. Und zum Schluss, der wirkt drittens heilsam durch die Gnade. So heißt es in Vers 11. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Vers. Das 11. Vers. Da steht, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Ich habe schon eine Weihnachtspredigt darüber einmal geliefert. Ja. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Was genau bedeutet Gnade? Gnade, wenn man das im Urtexten so liest, im Alten und Neuen Testament und ich in die Umgebung da, dann ist Gnade immer die Herabneigung eines absoluten Herrschers zu jemandem, der Schuld begangen hat und der ihn dann begnadigt. Das ist Gnade. Und das passiert in Jesus Christus. In ihm ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Um diese heilsame Gnade Gottes anzunehmen, ein Gnadengeschenk muss ich annehmen, habe ich heute Morgen auch in der Predigt gehört, das ist die Aufgabe, die wir Christen haben. Gott bietet sie uns in Jesus Christus an. Heute Morgen habe ich gesagt, er schenkt uns seine Hand. Pak hem an, zugreifen. Ja, das ist annehmen. Und damit werden wir dann heil. Damit kann der Heiland in uns wirken. Aber wir müssen die Gnade annehmen. Und das ist wiederum Geschenk des lebendigen Gottes durch den Heiligen Geist, dass wir das können halt. So gehört das zusammen. Es ist Gnade, die wir annehmen. Und dass wir das tun, das ist auch Gnade. Gnade geschenkt von Gott. Aber wenn das dann passiert, dann wirkt die Gnade an uns und macht uns heilen. Dann sind wir vor Gott wieder in Ordnung. Wir sind gerettet, um diese andere Übersetzung des Wortes Schuld zu nehmen. Wir sind eigentlich verloren, weil wir todkrank sind, erkrankt an Sünde. Aber wir werden gerettet vom Heiland, weil wir die Gnade annehmen, die er uns gibt. Und das ist heilsame Gnade. Heilandsgnade. Die er schenkt. Und ons heil macht. Hoffentlich is dat niet etwas kompliziert gewesen. Diese Andacht. Aber da steckt alles in diesem wunderbaren Wort. Unser Heiland. Da steckt alles darin. Dieses wunderbare Geschenk, was Gott uns eben gibt in Jesus Christus, der Heiland ist und der uns dieses Geschenk immer wieder zuwendet, im Wort, in der Lehre, aus lauter Gnade. Und deshalb gebraucht Paulus das hier in der Anrede: Jesu Christi, unser Heiland. Möge es uns der Herr schenken, dass wir freudigen Herzens, so Gott in Jesus Christus auch ansprechen können. Amen. Sollen wir beten? Lieber Herr und Heiland, dafür wollen wir danken sagen, dass du eben unser Heiland bist, unser Retter. Und dass du in einer ungesunden Welt mit so vielen Krankheiten, dass du heilsam wirkst. Danke, dass wir deine Gnade haben annehmen dürfen. Es war nicht unser Verdienst, Herr. Du hast uns deinen Geist gegeben. Und wir dürften erkennen, was auf Golgatha passiert ist. Gelobt und gepriesen seist du dafür, dass du uns begnadigt hast. Und dass wir heil von dir geworden sind. Und danke, dass du uns dessen immer wieder vergewissert. Durch dein heilsames Wort, Herr. Und dass wir es in der Lehre fassen dürfen und bekennen können. Gelobt und gepriesen seist du. Und das wollen wir dich bieten, Herr, dass du uns immer wieder an dich bleiben lässt, an deinem Wort, an deiner Lehre. Dass wir nicht falsche Lehre hinterherlaufen, sondern dass wir uns allein gründen, immer wieder auf dein heilsames Wort. Und das wollen wir dich bieten für diesen Abend, für diese neue Woche, für unser Leben, um dein Geleit, um deine Führung weiterhin.